der Nachthimmel voller Mysterien ist und auch voller Hinweise und voller Rhythmen. Und wo du dann deine Planeten hast in diesen Häusern, das heißt einfach, in welchen Bereichen deine Seele in diesem Leben besonders sich gerne ausdrücken möchte, ne? Wo halt Themen sind, wo aber vielleicht auch Konflikte sind. Und die Sonne gibt sozusagen einen Aufschluss über deine zentrale Botschaft deiner Seele, die du hier verfolgst und die du hier auch, ob du es willst oder nicht, immer wieder in die Welt rausstrahlst. Das heißt, das ist der persönlichste Imprint, den du an diesem Tag bekommst, neben deiner Sonne und deinem Mond. Genau, und wir sind eben in der Zeit, wo die Wissenschaft jetzt so weit ist, dass einige Dinge, die auch Naturvölker oder intuitive Menschen oder wie auch immer schon immer wussten, oder na, dass die jetzt eben auch bestätigt werden. Und du hast ein unendliches Feld, das eigentlich fast so groß ist wie das Universum fast schon, ja, von Möglichkeiten, von Persönlichkeitszusammensetzungen.
Hallo und herzlich willkommen zum Berggesundheit-Podcast, dem Podcast rund um die Themen Gesundheit und Bewusstsein. Gemeinsam mit meinen Gästen erforschen wir spannende Themen ohne Scheuklappen und mit viel Neugierde. Und jetzt viel Spaß! In der heutigen Zeit, in der wir ständig gefordert sind, ist es wichtiger denn je, auf unsere Gesundheit zu achten. Dazu gehört neben einer ausgewogenen Ernährung und ausreichend Bewegung auch die gezielte Supplementierung mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln. Ich selbst nutze seit Jahren Produkte von Brandl Nutrition und bin überzeugt von der Qualität und Wirksamkeit. Brandl Nutrition bietet ein breites Spektrum an Nahrungsergänzungsmitteln, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und von einem unabhängigen Labor geprüft wurden. Ob Protein, Magnesium, Omega-3-Fettsäuren oder andere Vitalstoffe, bei Brandl Nutrition findest du das richtige Produkt für deine individuellen Bedürfnisse. Und das Beste, mit dem Code BERGGESUNDHEIT, klein und zusammengeschrieben, sparst du 10% bei deiner Bestellung. Besuch also jetzt Brandl Nutrition und entdecke die Kraft der Natur für deine Gesundheit. Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Berggesundheit-Podcast zu einer neuen Ausgabe. Die Uli May ist heute meine Gästin und Uli ist Expertin für Astrologie, ein Thema, was mich ja seit meiner Jugend schon total fasziniert. Ich bin mit den Jahren immer mehr so reingewachsen und habe, glaube ich, so ein bisschen Ahnung mittlerweile. Aber wir wollen heute alle mitnehmen, die schon immer gesagt haben, Astrologie ist spannend, aber ich kenn mich da noch nicht so richtig aus. Deswegen wollen wir heute eine Einführungssendung machen, wo wir die Grundzüge des Geburtscharts, so wo Astrologie überhaupt herkommt, wo wir dem so ein bisschen nachspüren wollen. Und ja, erstmal hallo, herzlich willkommen, liebe Uli, und erzähl doch gerne, wer du bist und wie du zur Astrologie vor allen Dingen gekommen bist.
Hallo, lieber Tobias. Ja, danke. Sehr gerne. Genau, Astrologie, bei mir ist es so wie bei dir, nur ein bisschen anders. weil mich hat Astrologie auch schon immer latent irgendwie interessiert. Ich bin allerdings in die Verleugnung gegangen meiner Desires, weil ich eben in einem Rahmen aufgewachsen bin, wo das sowas gar nicht gab. Also ich hatte keine Öko-Kindheit, wohl einen schönen großen Garten, aber nicht Öko, sondern eher so oldschool und kein Waldorf oder gar nichts, sondern ich war sehr strikt in so einem eher rationalen Haushalt in meiner Kindheit und solche ganzen Dinge. Hier gab es auch keine Yoga, keine Heilsteine oder das existierte nicht. Und Astrologie war somit irgendwie für mich auch sowohl faszinierend als auch ein bisschen suspekt und komisch gleichzeitig. Und das steigerte sich dann noch dadurch, dass ich immer die Bücher meiner Eltern gelesen habe, schon im relativ jungen Alter, also auch völlig kindnichtgerechte Bücher. Und ich habe tatsächlich von Goloman Wallenstein auch gelesen, mit 10 oder 11. Also nicht alles, aber ich habe es irgendwie durchgeschaut und habe dann diese Stelle gefunden, wo sein Astrologe seinen Tod voraussagt, und hatte dann also auch noch quasi Angst vor der Astrologie, was ich da oder was man da sehen könnte über, ne, das eigene Leben und so weiter. Und dann hat das tatsächlich geschlummert und ich habe auch Witze über Astrologie gemacht, habe mich lustig über Leute gemacht, die das gut fanden. Also so richtig die Paula, also die Saula, die dann zur Paula wurde sozusagen. Und die Wende kam dann, als ich Ende 20 war, tatsächlich lustigerweise die erste Saturn-Wiederkehr, von der ich natürlich nichts wusste damals. Die erste Saturn-Wiederkehr eben Ende 20 ist eine ganz wichtige Periode für alle, weil dann eben dieser Reifeplanet wieder in seine Geburtsposition kommt. Das ist quasi der Beginn des echten Erwachsenseins, ne, wo man an wichtige Themen rankommt. Und da war die Zeit, wo dann diese ersten Astrologie-Webseiten, wo es die gab, wo man einfach die Daten nur eingeben konnte und das dann berechnet bekam, was ja eine Revolution war, weil davor brauchtest du ja, musstest du dich ja an einen professionellen Astrologen, Astrologin wenden, die dann per Hand, ne, das ausgerechnet haben und gezeichnet haben. Insofern wurde die Hemmschwelle ja massiv gesenkt, also massivst. So eine kopernikanische Revolution oder Gutenbergsche Wende da der Astrologie, dass jeder jetzt sein eigenes Geburtshoroskop einfach ganz schnell sehen kann heutzutage. Ne? Und dann war ich super spannend. Meine Mom hat dann noch in der Klinik, kurz bevor die Unterlagen vernichtet wurden, die Geburtszeit erfragt, sodass ich dann meinen Aszendenten und mein korrektes Horoskop sehen konnte. Und auch das war notwendig, sonst hätte ich auch diesen Beruf dann nicht gefunden, ne, wenn ich meine Geburtszeit nicht gehabt hätte. Also da kamen viele recht magische Faktoren, würde ich mal sagen, zusammen. Und dann habe ich eben alles super überprüft, weil das ist so meine Art. Ich gucke mir die Sachen, die ich dann als Tools nehme oder mit denen ich mich näher beschäftige, gucke ich mir ganz genau an, ob die auch wirklich stimmen. Ich überprüfe sehr viel. Ich gehe da von verschiedenen Perspektiven ran, induktiv, deduktiv. Mhm. Nee, ohne Witz, also das war wirklich, ich hab ganz viel dann durchgelesen und das abgeglichen mit meiner Lebens- und Selbsterfahrung. Ne? Mhm. Und habe dann halt feststellen müssen, scheiße, das ist ja krass. Und hier steht ja, das erklärt ja etwas in mir, von mir, dass ich mit dem, oder wofür ich mich auch schäme, oder wo ich nie weiß, was ist das in dieser Situation, warum immer, ne, und das war für mich so, so wahnsinnig beeindruckend, und dass ich dann dachte, ich möchte darüber mehr erfahren, ne, und so hat es halt als Hobby dann angefangen, wo ich halt angefangen habe, massiv viel zu recherchieren und zu lesen. Und irgendwann das eben auch ausgedehnt habe auf Menschen, die mir sehr nahe stehen, die ich gut kenne. Dann da so reingeguckt habe und dann da meine Aha-Momente hatte. Und irgendwann war ich halt an dem Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt könnte ich dafür eigentlich auch Geld nehmen. Weil das jetzt auf ein Level angekommen, wo ich Leuten total weiterhelfen kann. Und aber das war so eine jahrelange Reise.
Ja, super spannend. Und da gibt es, zwischen uns gibt es ja viele Parallelen, wie wir schon im Vorgespräch festgestellt haben, aber das war bei mir im Prinzip genauso, dass ich das erste Mal auch im Internet das eingegeben habe mit genauer Geburtszeit und so. Und dann kam ja tatsächlich so ein spezifisches Psychogramm heraus, wo ich mich total drin gesehen habe. Und jetzt ist ja dieser Vorwurf, da kann sich ja jeder so irgendwie drin finden oder da ist für alle was dran. Das ist totaler Quatsch, wenn man wirklich das genaue Horoskop mal sich durchliest. Ja. Und habe das dann eben auch ähnlich wie du so mal für Arbeitskollegen hier und da und so. Und ich fand das total interessant, sowas über die auch, was tiefer liegende Strukturen da so freizulegen und denen das so erzählt, was sie dann so für Eigenschaften da mitbekommen haben. Und alle fanden so, ja, krass und so, aber konnte sich niemand so richtig tief reinbegeben. Ne? Das war schon ganz spannend auf jeden Fall. Aber bevor wir so dazu kommen, was es den Menschen bringt, das so genau zu wissen, würde ich gerne mal so die Ursprünge der Astrologie, was weiß man da, woher kommt das Ganze? Das ist ja wahrscheinlich uralt, ne, das mit diesen Archetypen, ja, mit diesen 12 zu tun hat.
Ja, es geht auch noch viel weiter. Also wir wissen, dass alle alten Kulturen ausnahmslos natürlich extrem viel Himmelsbeobachtungen betrieben haben, was auch völlig klar ist, weil Kulturen, die vor 40.000, 50.000 Jahren gelebt haben oder auch vor 10.000 oder auch vor 5.000, da gab es ja keine Elektrizität, da gab es sehr wenig Urbanität, da war es extrem ein völlig anderer Bewusstseinszustand, auch ein in vielen Fällen ein Zustand, der eben viel mehr in der Kraft war, eben ohne eine Durchtraumatisierung der Bevölkerung, sondern das waren eben sehr kraftvolle und sehr wache Menschen damals in diesen Zeiten, und die haben eben natürlich begriffen, dass, ne, dass der Nachthimmel voller Mysterien ist und auch voller Hinweise und voller Rhythmen und das Jahr voller Zyklen, voller Rhythmen und dass es Korrelationen gibt. Und da gibt es unfassbar viele ganz tief magische Dinge, die es da gibt, die wir nur wo wir nur die Spitze des Eisbergs kennen. Ich nenne nur ein paar Beispiele. Die Höhlenmalerei von Lasso ist ja sehr bekannt. Ich glaube, die ist 15.000 oder 17.000 Jahre alt. Da gibt es eben diese Darstellung des Auerochsen. Das waren ja damals keine Hausrinder natürlich. Das waren halt sehr große, sehr wilde Wildrinder, die eben auch gejagt wurden, vielleicht auch verehrt wurden. Und da ist eben in dieser einen berühmtesten Halle eigentlich der berühmteste große Bulle, der da zu sehen ist mit den Hörnern. Da sind eben bei den Hörnern diese sieben Pünktchen, die eben dann die Plejaden darstellen, ja, die eben in den am Horn des Sternbilds Stier halt sich befinden. Ja, und das heißt, diese Menschen haben das verwoben, die haben das Tier, das reale Tier, den Stier, den Bullen, mit der Konstellation Stier, die auch eine der ältesten bekannten Konstellationen halt ist, haben sie das schon damals in Verbindung gebracht. Dann gibt es natürlich auch den Fakt, dass die ganz alten Völker auch sowieso den Mondzyklus alle getrackt haben, sozusagen. Natürlich auch sicherlich auch vielleicht ganz bestimmt die Korrelation mit dem weiblichen Zyklus natürlich wahrgenommen haben. Es gibt ja genügend plausible Thesen, dass in den frühen Zeiten sehr stark matriarchale Religionen herrschen. Das heißt, es wurde die große Göttin verehrt, die lebensspendende Erdmutter und eben auch der Mond dann in seinem Rhythmus, in diesem Fruchtbarkeits- und Lebensrhythmus eingebettet, ne? Dass man das erkannt hat. Die Ägypter dann zum Beispiel auch, also noch die dann heute etwas bekannteren Hochkulturen noch haben ihre Tempel sehr stark auf den Stern Sirius ausgelegt. Der Stern Sirius, der eben jetzt gerade auch durch den Neumond, der war der nicht genau drauf, total betont wurde. Aber der Stern Sirius hatte eine unfassbar starke Bedeutung. Das ist der hellste Stern, also kein Planet, ja, eben, sondern der hellste Stern am Nachthimmel, der auch übrigens in allen alten Kulturen eben als dieser Hund oder Wolf gesehen wurde, was auch super spannend ist in dem Sternbild Canis Major, der große Hund oder so. Auf Deutsch klingt das komisch, aber und die haben also ihre Tempel dann ausgerichtet auf dieses vor Sonnenaufgang aufgehen von Sirius, weil dann eben der Nil über die Ufer trat. Wir haben aber auch Kulturen wie Stonehenge, also die Megalithkulturen, Stonehenge, Callanay, die Steine im Norden Schottlands, die halt auch nach den Sonne und aber auch Mondzyklen aufgebaut wurden und zum Beispiel, ich glaube, es sind die Steine von Callanay, die eine der faszinierenden Stone Cycles sind, die noch erhalten sind und die sind sozusagen messen diese großen Mondrhythmen von 18,5 Jahren. Das haben wir gerade wieder, den sogenannten großen Mondstillstand. Das ist die Zeit alle 18,5 Jahre, wenn der Mond in der Deklination, also in der Höhe, wo er zu sehen ist am Himmel für uns von der Erde aus, den Radius der Sonne übersteigt. Das heißt, der Mond ist extremer in den Positionen als die Sonne. Das heißt, der Mond regiert eigentlich, kann man sagen, symbolisch sogar die Sonne. Ja, das passiert nur alle 18,5 Jahre für eine Zeit von ein, zwei Jahren erreicht das sein Maximum. Das wird in diesem Januar der Fall sein. Und die haben diese ganze Anlage, die eben auch 5.000, 6.000 Jahre alt ist, auf diesen Mondstillstand alle 18,5 Jahre festgelegt, sodass dann ein unfassbares, auch optisches Phänomen stattfindet an diesem Ort. Und dort wurden sicherlich faszinierende und extrem kraftvolle Rituale durchgeführt, ja, an diesen Zeiten. Also man kann da sagen, was man will. Es ist ganz, ganz klar, dass da die alten Völker unfassbar viel wussten und natürlich eben auch die durchgehenden Traditionslinien auch der Aborigines oder der Buschleute in der Kalahari. Das sind Linien, die gehen bis zu 40.000, 50.000 Jahre zurück, gesichert. Man weiß eben, dass die von frühen Anthropologen, das sage ich immer wieder gerne, aber wird auch nie, never gets old for me, dass die Kalahari halt Buschleute schon bestimmte Sternengeschichten, schon Planetengeschichten wussten, die sie gar nicht wissen konnten, zum Beispiel eben, dass Jupiter Monde hat. Ja? Also die haben sie irgendwie gesehen, entweder mit bloßem Auge, weil sie so verdammt gute Augen hatten. Kann auch sein, weil auch da wieder, ne, ja, die Sinne, wenn man so lebt, so naturverbunden, so kraftvoll, sind die Sinne so scharf, wie wir uns das noch nicht mal vorstellen können. Dann müssen wir halt Drogen nehmen, um das nachvollziehen zu können. Mhm. Es kann aber auch sein, dass sie einfach Techniken gemacht haben wie luzides Träumen oder astrale Projektion, wo sie einfach mit ihrem Bewusstsein, mit einem Teil gereist sind und es einfach gesehen haben. Und das Gleiche gilt auch für dieses, es gibt diese auch diese Dogon-Geschichte, ne? Mit,
die
mit
Dogon-Geschichte, genau. Die ist mir jetzt auch eingefallen, ja.
Genau, dass eben da die Dogon auch eben, dass es Hinweise gibt, dass sie wussten, dass Sirius ein Doppelstern ist, was sie auch eigentlich nicht hätten wissen nicht können. Lalala. Und da ist eben diese Blindheit der aktuellen Wissenschaft auch, dass man eben diese alten Methodiken wie luzides Träumen oder astrale Projektion, die real sind, davon gibt es ja auch jetzt, luzides Träumen wird ja massiv auch wissenschaftlich jetzt untersucht. Es gilt jetzt überhaupt nicht mehr als Pseudowissenschaft. Genau, es ist bewiesen. Astrale Projektion weiß ich nicht, aber ist meiner Meinung nach auch eine von den Dingen, die real sind, wenn man genug Energie hat und wenn man bestimmte Steps macht oder Ausbildung macht, dann kann man eben diese Traumreisen bewusst machen, also oder auch eben mit dem Körper sozusagen, mit einer Körperschicht ja irgendwie, ne, Bewusstseinsschicht irgendwo anders hin, und das, wenn man das mit einbezieht, dann wird das irgendwie klar und dann muss man auch nicht sagen, da kamen irgendwelche Ancient Aliens, wobei auch da gibt es auch wieder Theorien, dass das auch hätte sein können, ne, dass wir da auch, unsere Vorfahren da irgendwie auch Kontakte hatten, wo sie auch noch mal mehr Wissen bekommen hat. Da gibt es auch bei den Hopi-Überlieferungen etc.
Ja,
etc.
Ja, ja.
Ja, und diese Dinge sind, die werden, je weiter die Zeit in die Zukunft geht, immer, nicht immer unwahrscheinlich, sondern immer plausibler, weil wir einfach unser Wissen und unser Horizont immer mehr erweitern und auf einmal sehen, wow, das wäre ja vielleicht möglich gewesen auch.
Mhm. Ja, total spannend. Und mir ist natürlich noch Mittel- und Südamerika auch eingefallen. Ne? Auch die Pyramiden sind ja ganz bestimmt, genau, in einer ganz bestimmten Weise ausgerichtet, dass auch alle, ich weiß nicht, ob einmal im Jahr, aber zu bestimmten Zeiten dann eben bestimmte Lichtphänomene dann noch auftreten.
Genau,
ne?
Richtig.
Das ist dann so aus, als würde die Schlange von oben heruntersteigen und so weiter. Ne?
Also die Himmelsschlange. Das ist ja, oder die gefiederte Schlange, ja, definitiv. Ja. Das ganze
Quetzalcoatl, ne?
Ja, Quetzalcoatl und die ganze mittelamerikanische Tradition, ja, und auch unglaublich stark die Azteken, die Maya in der Astronomie. Wir haben die ganze Astronomie teilweise auf Venus auch aufgebaut, auf die Zyklen von Venus, auch da nochmal, und haben da unglaublich präzise Berechnungen, auch mit einem anderen System, aber auch extrem präzise Berechnungen aufstellen können. Und Astrologie war eben auch in der Moderne lustigerweise, also bis ins späte 17. Jahrhundert, war Astrologie Bestandteil des Curriculums an der Universität von Edinburgh zum Beispiel.
Mhm.
Ja, das muss man sich wirklich reinziehen.
Ja.
Und die ganzen Bros, die das irgendwie, weil es gibt eine bestimmte Schicht von Leuten, wo extrem gegen Astrologie gehetzt wird. Und zum Beispiel, wenn ich da unter manche Posts was kommentiere irgendwie, weil ich manchmal rumkommentiere, dann bekomme ich so Sachen wie, du bist eine Betrügerin, du ziehst Leuten das Geld aus der Tasche, Uli Mai hier, Astrologie-Quatsch, extrem aggressiv. Ich möchte es jetzt gar nicht dann quoten, ne, was ich da schon gelesen habe, aber nicht unter meinen eigenen Posts, sondern wo ich das so mitbekommen habe, dass es so eine ganze Gruppe von Leuten gibt oder eine Altersgruppe, wo Astrologie extrem gehasst wird. Und diese Menschen wissen aber gar nichts über Astrologie und haben nicht die geringste Ahnung. Und wenn man denen mal so einen astrologischen Wälzer in die Hand geben würde, gerade aus der Antike, die würden kein Wort davon verstehen. Das ist halt eine absolute Wissenschaft. Und um deine Frage, sorry, ich weiß, dass das jetzt schon eine sehr lange Antwort war, aber deine Frage noch ein bisschen noch mehr zu beantworten, damit schließe ich das dann ab. Die klassische westliche Astrologie, wie wir sie heute kennen, die ist eben vor ungefähr 5000 Jahren, hat die ihre Anfänge gehabt, eben im Zweistromland, ne, Babylon, diese Ecke, wo die Leute dann angefangen haben, den heute noch gültigen Tierkreis zu entwickeln und dann auch die die Planeten zuzuordnen oder also so ein bisschen mehr Systematik da reinzubringen. Wir wissen aber eben nicht, und deswegen habe ich so lange geantwortet, wir haben keine Ahnung, was zum Beispiel die Leute, die da Lasso gemalt haben, ne, was die da schon alles wussten, weil diese Dinge sind einfach verloren gegangen. Und ich würde eben postulieren, dass es eine ganze Menge war und schon seit Zehntausenden Jahren zurück. Ja.
Ja, es ist so ein bisschen traurig, dass wir so tun, als wären die Leute in der Vergangenheit immer irgendwie dumm gewesen. Ne? So, die hatten keine Ahnung. So, und jetzt wissen wir es aber. Und deswegen ist das alles Quatsch. Das ist eine sehr einfache und auch ein bisschen traurige Sichtweise so der Dinge. Und wie du sagst, die Astrologie hatte ja wirklich auch ihre Blütezeit an den königlichen Höfen. Und es war ein ganz wichtiges Tool auch der Adligen, um bestimmte Ereignisse eben zu planen und so weiter. Und ist dann ja im Zuge, ich weiß nicht, ob der Aufklärung, aber
dann
so ein bisschen das Baby mit dem Badewasser so ausgeschüttet worden, kann man ja sagen. Und die Astronomie hat dann sehr stark übernommen. Aber ich glaube, dass so, was häufig nicht verstanden wird, ist, dass man ja die Zeit nicht nur chronologisch verstehen kann, also einfach diesen Ablauf, den man mathematisch auch messen kann, den man genau einteilen kann, sondern dass eben Zeit Qualitäten hat. Ne? Das ist ja, glaube ich, dieses Ding einfach, was die Astrologie halt tatsächlich genau beschreibt.
Hast du schön gesagt.
Ja, genau. Und vielleicht können wir jetzt so ein bisschen darauf kommen, auf das Geburtschart, ne, weil ich das halt wirklich als Tool unglaublich spannend finde, und das kann man ja, wie du gesagt hast, heutzutage im Internet einfach auf verschiedenen Seiten, ne, muss man nur Geburtschart berechnen oder so, da kriegt man schon, glaube ich, was. Und wenn man dann da seinen Geburtstag, seine Zeit und seinen Ort eingibt, dann kriegt man ja eben genau diesen Radix, ne, und vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was der eigentlich aussagt und was so die wichtigsten Meilensteine, die wichtigsten Zeichen da darstellt.
Ja, also das muss man wirklich verstehen, dass die Radix, also dieses runde Ding, was man da kriegt mit so einem Kreuz irgendwie drin, was entweder ganz symmetrisch ist oder auch verschoben, dass das eigentlich eine symbolische Darstellung des Himmels ist, und zwar aber auf zwei Arten. Also einmal ist es so, wenn du jetzt dein Papier nimmst, was ausgedruckt ist, und das einmal nach oben halten würdest, dann würdest du sozusagen sehen, wo die Planeten da standen irgendwie. Aber es stimmt auch nicht ganz, weil andererseits musst du dann wieder den Horizont berücksichtigen, weil der Aszendent, der sogenannte, das kennen ja auch viele vom Wort her, Aszendent heißt einfach das Zeichen, was aufsteigt im Osten. Das heißt, wo dein Aszendent ist, ist exakt der Osten, der berechnet wird von deiner Koordinate, von deinem Geburtsort, ne? Wo zu deiner Geburtszeit, Minute eben der östliche Punkt war und was da dann für ein Zeichen am Horizont aufstieg, weil die Zeichen, wie die, muss man sich vorstellen, die Sonne geht ja im Osten auf, geht dann über den Süden und geht dann im Westen unter. So gehen alle Planeten und so geht auch das Horoskop letztlich. Ne? Also das kann man vielleicht so ein bisschen verstehen, dass das dann im Osten aufsteigt, das Zeichen. Das ist dann der Aszendent, und insofern kannst du das dann wiederum so halten vor dich und eben sehen, aha, hier war der Osten, hier war der lustigerweise oben ist nicht der Süden, sondern ist dann sondern der Süden. Das ist ein bisschen irritierend, aber weil es eben verdreht ist, weil Osten ist, also es ist eben, wir sind ja dieses Norden ist oben, dann ist rechts der Westen und so weiter, ne? So sind der Osten und so sind wir es gewöhnt, aber beim Geburtschart muss man ein bisschen umdenken. Weil der Osten ist links auf dem Papier, wenn ich es vor mir sehe. Oben ist dann der Süden und rechts ist der Westen. Na, und so läuft eben auch die Sonne. Ja, die läuft von links nach über oben nach rechts unten. Und da kannst du sehen zum Beispiel, das ist die Horizontlinie, diese Linie vom Aszendenten links, die dann rüber geht, gerade rüber geht, zu dem DC steht das meistens, das ist der Deszendenz, das ist der Absteigende, das ist, wo die Planeten untergehen. Und da kannst du dann sehen, aha, hier ist meine Tageshälfte hier oben unten ist meine Nachthälfte. Da kannst du schon mal sehen, habe ich mehr Planeten, also bin ich tagsgeboren, bin ich nachtsgeboren, wie waren die Planeten verteilt? Zum Beispiel kann die Sonne natürlich bei einer Nachtgeburt niemals in der oberen Hälfte des Horoskops zu sehen sein. Mhm. Ja, weil klar, die war ja unter dem Westhorizont untergegangen, das heißt, die ist unten. Na, und das sind dann andere Persönlichkeiten. Wenn man die Sonne unter dem Horizont hat, ist man ein bisschen persönlicher, privater, egal, was man sonst so auf der Pfanne hat, aber man ist in der innersten Persönlichkeit ein bisschen mehr persönlich interessiert, während die Leute, die das oben haben, etwas mehr nach außen gerichtet sind. Ja, im Außen etwas tun wollen oder etwas bewirken wollen oder beziehungsorientierter sind und so weiter. Na, solche Dinge. Und dann schaut man eben in diesem Koordinatensystem, sind da noch 12 Tortenstücke oder Pizzastücke, je nachdem süß-salzig, wie man es lieber mag. Und das sind die sogenannten Häuser. Und die Häuser bedeuten einfach nur in der Deutung jetzt eben, also die symbolisieren Lebensbereiche. Ja, und da gibt es dann eben alle Lebensbereiche vom ganz persönlichen Selbst. Das ist das erste unterhalb des Aszendenten links. Das ist das erste Haus. Das ist das persönliche Selbst. Und dann geht es durch alle 12 durch, wird immer auch sozialer. Ne? Das siebte Haus ist dann das über dem Punkt des Partners rechts. Da geht es dann über den Horizont rüber. Ja, da fängt es an, dass man auf die anderen Menschen zugeht, ins Außen, das ist dann die Bereich Beziehung, Partnerschaft und jede Art von Partnerschaft, auch Geschäftspartnerschaften zum Beispiel. Mhm. Dann kommt das achte Haus, das neunte Haus. Das neunte Haus ist dann zum Beispiel schon eben die höhere Bildung, die weiten Reisen, die Menschen aus anderen Ländern. Ja, dann kommt das zehnte Haus, ist auch mit dem Vater verbunden und solchen Sachen, aber auch ist es auch das Haus der erwachsenen Verantwortung, der Karriere, der Sichtbarkeit.
Das Saturn-Prinzip, ne?
Ist das Saturn-Prinzip. Und dann 11. und dann 12. Und das 12. Haus ist dann eben das, was auch Fische analog ist, das, wo dann sich die Dinge auflösen. Das Ego, was unten geboren wurde beim Aszendenten, wird sozusagen, geht durch diese Lebensreise, ne, geht immer mehr auch in die Welterfahrung im Guten, wenn es gut läuft. Manche Leute bleiben ja auch irgendwo fixiert, aber wenn es gut läuft, dann hat man eigentlich eine Entwicklung im Leben und begreift eben, dass man nicht nur allein auf der Welt ist oder dass man nicht nur in der Kernfamilie ist oder dass man nicht nur, wie auch immer, auch noch nicht mal nur in der Beziehung ist, sondern dass es eben auch eine Welt gibt, dass es Freundschaftsgruppen, Netzwerke, gemeinsame Zukunftsvisionen geben kann und im 12. Haus dann letztlich, dass es ein höheres spirituelles Prinzip gibt. Wenn es gut läuft, ansonsten ist da die Weltflucht und die Verzweiflung auch angesiedelt und die Psychiatrie. Aber wenn es gut läuft, ist es die Person, die freiwillig vielleicht mal ein Sabbatical nimmt und mal in sich fühlt und mal sich verbindet oder ein Mensch, der eben sehr in die Natur geht, sich Natur verbindet und symbolisch dann eben das Alter, bevor dann eben die Neugeburt sozusagen erfolgen kann, löst sich das alte Ego auf. Man wird selbstloser, hoffentlich im Alter, nicht egoistischer. Das ist sonst ein bisschen schade, denn das ist wieder die Natur. Das ist sehr interessant. Also das zeigt eigentlich den idealen Entwicklungszyklus noch symbolisch des Menschseins. Und wo du dann deine Planeten hast in diesen Häusern, das heißt einfach, in welchen Bereichen deine Seele in diesem Leben besonders sich gerne ausdrücken möchte. Ne? Wo halt Themen sind, wo aber vielleicht auch Konflikte sind, je nachdem.
Ja, total spannend. Also diesen Entwicklungszyklus und da ist es vielleicht auch interessant zu wissen, dass das mit dem Widder ja eigentlich losgeht. Und der Widder ist dieses marsianische, ne, dieses so den ersten Schritt aus dem Egoismus vielleicht auch heraus, ne, dieses ja eher männliche Prinzip, diesen Anfang halt machen, die Geburt machen vielleicht auch, ne?
Ja.
Und dann, wie du es beschrieben hast, geht das eben durch diese 12 Zeichen bis zu den Fischen, die dann ganz transzendent, ne, wieder in der Alleinheit so vergehen. So, ne? Das ist so dieser ganze große Entwicklungsrahmen, in dem wir uns da bewegen mit diesen 12 Archetypen, ne, die ganz unterschiedliche Themen haben und so weiter. Wenn wir jetzt das Geburtschart nehmen, würde ich jetzt vielleicht naiverweise sagen, dass das Sonnenzeichen so das Dominanteste vielleicht ist, ne? So das Einprägsamste. Aber auch richtig,
ist korrekt.
Das ist korrekt, ja genau. Erklär uns das Sonnenzeichen und vielleicht mal anhand von einem bestimmten, ich bin jetzt Zwilling zum Beispiel, wir können mich da gerne nehmen.
Okay,
was sind da bestimmte Anlagen, die man da mitbekommt?
Ja, also es gibt auch, nur das auch noch vorweg zu sagen, wenn sich Leute ein bisschen schon auskennen und die Folge hören, vielleicht haben die dann irgendwie gehört, man soll dann irgendwie so sein wie der Aszendent oder so. Das ist einfach nicht korrekt. Ich weiß immer nicht, wo das genau herkommt. Also die Sonne ist unser Stern. Ja, das ist, es gibt die Fixsterne, die sind halt x Lichtjahre weg. Wir haben hier diese Sonne, die ist nur 8 Minuten weg. Ja, so lange braucht das Licht, also Lichtminuten, nicht auf dem Fahrrad, sonst ein Problem.
Das heißt, ja.
Nicht bei Google Maps, 8 Minuten. So, die ist 8 Lichtminuten nur entfernt. Das ist unser lebensgebender Stern, ohne den wir einfach nicht existieren. Und daher, das ist auch der einzige Energie- und Licht-emittierende Körper in unserem Sonnensystem. Planeten emittieren kein Licht, der Mond emittiert auch kein Licht, der nimmt es halt auf und reflektiert es, was auch wunderschön ist. Der Mond selber hat auch eine riesige Magie, aber die Sonne ist die zentrale Energie- und Lichtquelle, Lebensquelle, und sie wurde ja auch nicht umsonst auch in den alten Kulturen wiederum so viel verehrt. Ne? Und auch letztlich Jesus, wie die aufgeklärten Seelen von uns wissen, ist ja auch eine Variante vom Sonnengott, ne? Letztlich mit dem Heiligenschein zum Beispiel. Da gibt es ja dieses berühmte Mosaik, wo sich das noch in der Spätantike noch vermischt, die Darstellung von Jesus und dem Sonnengott, ne, dem römischen. Und insofern, also das ist sozusagen für jeden Menschen, wo deine Sonne ist, also wirklich dein Sternzeichen, ne, wo man diese Kurzhoroskope lesen kann, die könnt ihr in den meisten Fällen komplett in die Tonne treten. Das nur nebenbei. Ich gucke die manchmal an, um zu checken, weil ich weiß ja nach, wie man die macht, und die sind ganz oft tatsächlich ausgedacht. Also das machen dann teilweise auch, glaube ich, keine Astrologen. Da denkt sich tatsächlich irgendein Mitarbeiter was aus oder ein Praktikant. Weil ich kann da manchmal überhaupt nicht erkennen,
so diese Zeitschriftenhoroskope meinst du jetzt?
Ja. Ja. Ich meine jetzt nicht in den großen Zeitschriften, sondern ich meine so Zeitungshoroskope, ne? Weil da machen das ja teilweise renommierte AstrologInnen sozusagen, die denken sich das natürlich nicht aus, aber diese kleinen Mini-Horoskope in den Zeitungen, die sind tatsächlich teilweise einfach ausgedacht in meiner Einschätzung. Aber das ist die Sonne. Und die Sonne sagt eben, gibt sozusagen einen Aufschluss über deine zentrale Botschaft deiner Seele, die du hier verfolgst und die du hier auch, ob du es willst oder nicht, immer wieder in die Welt rausstrahlst. Ne? Und bei Zwillingen ist es halt so, Zwilling ist das erste Luftzeichen des Tierkreises, es ist das erste duale Zeichen, also man muss sich das vorstellen, in der Kindheitsentwicklung Widder und Stier sind das Baby und das Kleinkind, die sind noch relativ in sich, in ihrer eigenen kleinen Traumblase, ne, in ihrer Bubble geschützt.
Und noch eins mit der Mama so, ne, sagt man.
Noch
ja.
eins, aber auch sehr, sehr in ihrer eigenen Welt, ne, in ihrer geschützten Entwicklungsblase, wenn es gut läuft. Ne. Und weil sich da eben ganz viel, ganz zart, wichtig in den ersten Jahren noch nachentwickelt, weil wir werden ja quasi frühreif geboren, ne, biologisch gesehen. Und das ist diese bisschen noch dieses Nachtragen. Und Zwilling ist dann das Kindergarten/Grundschulkind mit 5, 6, in dem Raum ungefähr, wo das Kind immer verbal immer aktiv, bei manchen auch schon mit 4. Das ist jetzt da geht es jetzt nicht, das kann man jetzt ein bisschen unscharf lassen, aber dieser Moment, wo ein Kind anfängt zu sprechen richtig viel und richtig viel diese Möglichkeiten auch der Sprache entdeckt, auch Fantasie entdeckt. Es gibt ja dann zwei Welten bei Zwillingen, das ist ja dann die reale Welt. Das Kleinkind hat seine Magic-Wahrnehmungsbubble, das ist aber noch nicht so viel in Fantasien oder so. Ne? Das ist halt in einer ganz reichen Wahrnehmung, aber die ist nicht gespalten. Bei Zwilling fängt das an, ich kann hier sein, aber ich kann mir auch vorstellen, ich wäre woanders, auch spielen, ne? Make believe, so richtig, dass das so richtig anfängt, oder eben Fantasiegeschichten, Fernsehserien und solche Sachen. Und die Macht der Sprache eben auch. Ne? Das Ding ist das eine, die Sprache ist das andere, Zwilling. Ne? Wie ich kann damit aber spielen. Deswegen ist Zwilling auch dieser Merkur-Archetyp. Merkur gehört zu Zwilling. Das ist dieser Götterbote. Aber das ist auch dieses Prinzip des des Tricksters. Ne? Ja. Also das ist dieses, weil eben letztlich die Dinge nicht so fix sind, wie sie scheinen, sondern weil wir ihnen eine Bedeutung geben, kann ich anfangen, Wortspiele zu machen. Ich kann auch anfangen, mit der Realität ein bisschen zu spielen. Ich kann bei Vertragsverhandlungen irgendwelche Sachen, natürlich vielleicht noch nicht im Grundschulalter, aber später, kann. Aber auch da, die Kinder fangen ja dann auch an so zu handeln und wollen dann ja auch schon so irgendwas rausschlagen und glauben dann auch, sie sind ganz schlau, wenn sie jetzt das so sagen. Und da musst du nämlich, weil ich habe das so gesagt, das ist dieses Zwillingprinzip. Und das ist aber unglaublich wissensorientiert eben auch, ne? Luft ist das Element des, immer des Wissens, der Kommunikation. Und Luft ist ja auch, nicht umsonst hat eben ja auch Hermes die Flügelschuhe in der Mythologie.
Die Lungen, ne? Das ist ein Zwillingprinzip, ja.
Was ist ein?
Die Lungen, ne? Mit den beiden Lungenflügeln und diesem Austausch der Gase und so, das ist genau das Prinzip.
Die Lunge und sehr viel auch in der astrologischen Medizin sozusagen dann die Schultern und die Arme und die Hände. Ja, deswegen das Digitale ist eigentlich auch sehr Zwilling. Und dieses Feine und dieses Koordinierte und rechts und links auch, ne, die Dualität wieder und das dann wieder zu koordinieren, ne, die beiden Gehirnhälften letztlich, also du kannst ganz viel da drin sehen und du als Zwilling bist natürlich hier, um unbedingt ganz viel Austausch zu haben, ganz viel Frage-Antwort, so Podcast ist absolut Zwilling, ja, das ist, ich glaube, niemand, der gar keinen Zwillingplaneten hat, macht einen Podcast, das müsste man mal überprüfen. Oder wenn, dann keinen erfolgreichen Podcast. Ja. Weil lustigerweise, also die Leute, die ich kenne, die Podcasts machen, die haben alle irgendwie Merkur in Zwilling, Zwilling Aszendent oder wie auch immer. Und ich mache ja jetzt sogar auch einen eigenen Podcast und habe auch Merkur in Zwilling, ja.
Ja.
Also das ist halt witzig, weil das ist immer dieses, Zwilling hat halt auch mit diesen zwei Meinungen zu tun oder mehreren Meinungen. Deswegen auch diese Dualität und dieses Mercurial, dieses Abwägen, Austauschen, Tricks da auch. Aber in der schönen Frequenz ist das wirklich auch dieses, hey, wir gucken uns eine Wahrheit an, aber wir wissen, da gibt es vielleicht auch ganz viele Perspektiven und es gibt eben nicht die Wahrheit. Ne?
Ja.
Und ja.
Ja, also diese Eigenschaften, die hören sich jetzt alle positiv an. Es gibt das aber auch immer so im Unerlösten, ne? Also
ja,
das gibt es natürlich auch jetzt so. Ja,
ja
so Lästereien oder so geheime Pläne, so, das wäre jetzt so das negative Zwillingprinzip zum Beispiel. Ne?
Ja, Zwilling ist halt, es ist noch weniger dramatisch, auch es ist einfach oft für Zwillinggeborene ein Problem, den eigenen Mind unter Kontrolle zu bekommen. Also Nervosität, hin und her ruckeln, diese nervöse Energie, also und auch eben zu viel mit dem Kopf abzumachen, mit den Gedanken, ne? Zu viel zu reden, immer über Probleme. Das ist bei Männern auch, und ich sage nicht, dass Männer weniger reden als Frauen, das ist ein Vorurteil, aber bei Zwillingen ist es tatsächlich so, dass ich das beobachtet habe, vor allen Dingen bei Zwillingfrauen. Ist jetzt nicht böse gemeint, aber manche reden tatsächlich, also manche, ne? Bitte nicht als Generalisation verstehen, aber manche, wenn sie im Stress sind, wenn sie nicht in ihrer Mitte sind, dann reden sie einfach massiv zu viel und auch wiederholen auch immer die gleichen Stories, wollen, dass man zuhört, das ist auch sehr Zwilling und na, da löst sich dann nichts, das ist dann ein Stehenbleiben in diesem immer wieder die gleiche Story, sich beschweren über andere, ne, in der Opferperspektive.
Gossiping und Oberflächlichkeit und so, ne, das sind so die unlösten
und Seiten, das ist dann eben schade. Das lässt sich dann aber eben bei jedem Zeichen feststellen, ne? Dass jedes Zeichen eben in einer niedrigeren Frequenz, so nenne ich das immer, einer höheren Frequenz gelebt werden kann. Und bei den meisten von uns mischt sich das und die meisten Themen, die wir so haben, die uns halt auch bedrücken und belasten, sind oft dann die niedrigen Frequenzen von unseren Hauptplaneten, die wir haben, ne? Die wir dann irgendwie, wo wir dann merken, das ist echt. Zum Beispiel bei Stier, ich bin ja Stier, wäre das dann so zu rechthaberisch zu sein oder zu stur, einfach nicht vom Weg abzugehen, so, ne? Sondern nee, ich habe jetzt das so angefangen, ich gehe das jetzt so zu Ende und dann so, nee, warte, hier ist aber besser, da hinten ist ein Sumpf, nee, weiter und dann, ja, dann hat man halt den Salat oder man ist halt in einem Gespräch zu stur und da dann aber auch die Balance zu finden zwischen dem, hey, ich habe aber auch einen ganz krassen, als Stier, einen ganz krassen inneren Kompass von irgendwas, wo ich, das ist ein fixes Erdzeichen, ne? So, man fühlt irgendwie ganz doll die Realität, also einen Teil. Es ist nicht, dass alle Stiere die Realität gepachtet haben, um Gottes Willen, aber dennoch gibt es da einen Teil, der so voll so geerdet ist. Ja, das, und da spürt man dann so, hey, da ist was komisch, da stimmt was nicht. Ne? Und da wird man dann oft stur. Also da auch da und bei Zwillingen ja auch. Ne? Es gibt immer, es gibt schon immer einen wahren Kern. Und wenn man dann den immer wieder anguckt, na, bei Zwillingen zum Beispiel, auch wenn Zwilling zu viel redet, vielleicht ist es dann diese Wahrnehmung von, hey, hier ist auch zu wenig Austausch oder da muss auch noch was gesagt werden, aber vielleicht kriege ich die Kurve halt nicht zu dem, dass ich das wirklich mich traue oder dass ich wirklich aus meinem Herzen heraus dann das Relevante sagen kann. Deswegen sage ich halt, rede ich halt die ganze Zeit, ne? Aber das sind ganz spannende Fragen, die man sich auch stellen kann dann.
Ja, es ist auf jeden Fall schon mal so ein wesentlicher Hinweis für so Grundstrukturen, ne, wie man angelegt ist. Und so eine kleine Anekdote, die ich vielleicht bringen kann, ist, wo ich auch immer wieder dachte, das kann doch kein Zufall sein, ist, dass ich also so vor allen Dingen romantisch immer wieder auf Stierfrauen halt stoße, ne? So. Und ansonsten.
Die sind auch toll.
Ihr seid auch toll, aber ich glaube, dass so dieses Erdverbundene, ne, weil ich bin so ein bisschen Jeck manchmal, so viele Ideen, so ein bisschen träumerisch. Und dass mich aus irgendeinem Grund dieses Erdverbundene halt total irgendwie reizt und runterbringt, ne? So dieses, so mit allen Sinnen auch, ne? Und so dieses Essen genießen und so im Moment und Entspannung und so, dass das was bei mir auslöst auf jeden Fall, ne?
Da gibt's aber noch eine interessante andere Erklärung, also zwei Stück, die interessant sind, nämlich die beiden persönlichen Planeten Merkur und Venus. Also das ist ja auch in der Astrologie so spannend. Ne? Wir haben je nach Sonnennähe sind die Planeten persönlicher und je weiter sie von der Sonne entfernt sind, desto unpersönlicher werden sie in ihrem Ausdruck, was sie bedeuten, symbolisieren. Ne? Also die Sonne ist super persönlich, haben wir eben drüber geredet, dann kommt der Merkur. Merkur ist eben unser Geist, unsere Kommunikation, dann kommt Venus, das sind unsere Beziehungen, unsere Werte, dann kommt die Erde, die nehmen wir ja als Ausgangspunkt, ne, da stehen wir drauf. Danach kommt Mars, das ist unser Wille und so weiter. Dann kommt schon Jupiter, das ist unser Glauben, unsere Überzeugung, unser Optimismus. Dann kommt Saturn, unsere Lebensstrukturen, unsere Disziplin. Und dann wird es immer abstrakter. So, dann ist zurück zu Ende auch mit den persönlichen Planeten. Aber das Spannende ist, dass die einfach physikalisch können sich Merkur und Venus von unserer Erdsicht aus nie mehr als 45 Grad ungefähr, glaube ich, sind es, nage mich jetzt nicht fest, aber en gros, also zwei Zeichen sind es auf jeden Fall maximal immer von der Sonne entfernt in deinem Birth Chart. Das heißt, du kannst als Zwilling, könntest du nie eine Venus haben, die in Skorpion ist oder einen Merkur, der in Schütze ist. Das ist absolut physikalisch unmöglich. Die sind immer irgendwo entweder in deinem Zeichen, in einem Zeichen dahinter, davor oder zwei Zeichen. Das heißt, viele Zwillinge haben natürlich einen der persönlichen Planeten oder einen der kleinen sozialen Planeten, Merkur, Venus, in Stier. Das heißt, wenn du zum Beispiel deine Venus in Stier hast, ja, dann, das heißt, dass du selber Stierqualitäten sehr magst und auch als Mann mit Venus einen Frauentyp, die Venus im Horoskop von einem Mann ist immer eine Frau, die er sozusagen eher attraktiv findet. Also Züge dieser Frau, ne? Sind dann eben nach dem Sternzeichen sozusagen definiert. Und das könnte sein, dass du zum Beispiel als Zwilling auch deine Venus dort hast oder vielleicht auch deinen Merkur, sodass du auch gerne so, wobei Merkur glaube ich nicht, weil du sprichst, also Merkur in Stier ist manchmal ein bisschen ruhiger.
Hier steht Venus Zwillinge Haus 10.
Venus ist bei dir in den Zwillingen, okay. Aber hast du einen anderen Planet noch in Stier?
Chiron und Haus 9 steht neben Stier.
Ah, Chiron ist auch interessant. Oder Chiron, ja, das genau. Das ist der verwundete Heiler und das ist ja so, da gibt es auch eine Attraktion zu Menschen, die Chiron, weil Chiron ist dann die Heilung für dich. Also du brauchst Heilung im Bereich Stier. Also du brauchst genau Heilung im Bereich Genuss, mit den Sinnen auch im Moment sein. Nicht im Mind sein, also das, was du eigentlich beschrieben hast. Und dann hilft einfach jeder Mensch, auch Männer, ne? Also in deinem Kreis oder jeder Mensch, der eine Stierqualität mitbringt, hilft dir dann, da mehr reinzukommen.
Ja, mega spannend.
Ja, insofern, und sind auch sehr schöne Kontakte oft, wenn Chiron, also wenn das gut läuft, wenn man bewusst damit umgeht, da kann sehr viel Heilung halt immer passieren, ja.
Ja, super spannend. Lass uns aber zu diesem Punkt, du hast ihn eben angesprochen, der mich immer wieder so ein bisschen verwirrt. Ich kann ja meine Deutung ja mal nennen und du korrigierst das dann gerne. Der Aszendent, ne, sagtest du, das, was im Osten aufgeht zur Geburtszeit. Jetzt habe ich dazu gelesen, dass der Aszendent eigentlich das repräsentiert, wie man von der Umwelt wahrgenommen wird. Ist das so richtig? Aber bitte erzähl uns mehr über diesen Aszendenten.
Also der Aszendent ist eben ist sowohl wie, also das ist halt die Erscheinungsform, die äußere. Ja, es ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie, du bist in dem Moment geboren und das ist der allerpersönlichste Moment, weil der dreht sich am schnellsten, weil der Mond braucht 2,5 Tage. Der Mond ist sonst der schnellste Himmelskörper, ne? Aber der in deinem Horoskop, das, was am schnellsten ist, sind diese Häuser, also die Aszendenten, die drehen sich dann eben weg und wechseln sich innerhalb von Stunden teilweise. Das heißt, das ist der persönlichste Imprint, den du an diesem Tag bekommst. Neben deiner Sonne und deinem Mond, ja. Und das ist sozusagen wie so ein Stempel der Welt, die begrüßt dich da, so sehe ich das symbolisch, die begrüßt dich da, weil es auch der Erdhorizont ist. Weißt du, die anderen Planeten haben ja keinen Bezug jetzt direkt zur Erde, aber hier auf dein Standort, deswegen brauchst du auch für das genaue Horoskop den Ort, für nur die Planetenstände brauchst du keinen Ort, die sind überall auf der Welt gleich an dem Tag, aber der Aszendent und diese Ordnung der Häuser ist es nicht. Die ist abhängig von deinem physischen Standpunkt. Und deswegen ist dieses für deine Seele, die sich hier auf der Erde, wenn man das so spirituell sehen möchte, man muss es nicht, aber wenn man es so sehen möchte, die sich hier jetzt gerade eben inkarniert, ist das sozusagen der Willkommensstempel. Und deswegen ist es so ein bisschen das, wie du auch gesehen wirst, wie du auch teilweise im Äußeren ein bisschen wirkst. Es gibt für bestimmte Aszendenten auch bestimmte Typologien oder bestimmte klassische Dinge, woran man vielleicht manchmal erkennt, dass jemand einen so und so Aszendenten hat. Ne? Und es ist aber auch, wie du die Welt selber siehst. Also es ist sowohl, wie du gesehen wirst, als auch, wie du es selber siehst und wie du rangehst an die Dinge. Ja, und dein Aszendent ist dann was nochmal?
Jungfrau. Mit der ich ein bisschen hadere manchmal, aber ja, es ist Jungfrau.
Naja, das passt aber auch, weil das ist ja Gesundheit und Alltag. Also das ist schon so, dass du siehst, von vornherein gesehen hast, hey, um ein Leben erfolgreich führen zu können, muss ich eigentlich Selbstfürsorge, muss ich mich gut organisieren können, meine Zeit, muss auch für meine Gesundheit sorgen, im Ablauf auch der Tage, mein Zeitmanagement, meine Ernährung, meine Bewegung, das muss jeden Tag auch wieder erneuert werden. Eine Jungfrau ist in der höchsten Frequenz die Priesterin oder dann eben der Priester auch, der eben, also du bist der Typ, der dem Novizen dann eben erstmal den Besen in die Hand drückt und sagt, ein Jahr einfach nur fegen, weil du musst erstmal lernen, ja, der Mind muss ja auch klar sein, es hat immer eine doppelte Bedeutung bei Jungfrau, wenn es in der höheren Frequenz ist. Es ist immer die äußere Ordnung, na, wenn du selber wirklich gründlich mit Liebe, mit schöner Energie was putzt, dass der Raum leuchtet und strahlt. Das spürt man. Wenn man eine frustrierte Putzfrau hat, die irgendwie so, oder man selber so mit schlechter Laune, ich muss saugen und na, dann spürst du das auch. Da ist dann keine besondere Energie, da wurde nichts geklärt, da wurde nur mechanisch ein bisschen was, ja, ist jetzt ein bisschen weniger Staub im Raum, okay. Aber hier ist keine schöne Energie und die höhere Frequenz weiß es halt und versucht eben dieses Heilige und dieses Gesunde ins Leben runterzubringen von den Sternen. Insofern finde ich schon, dass das zu dem, was du machst, ganz gut passt, dass du eine Jungfrau-Aszendent hast. Da ist auch Strukturierung und vernünftige Ordnung der Dinge. Ja?
Ja, man sagt auf der negativen Seite eher so dieses erbsenzählerische Auseinanderdividieren, so natürlich. Ewig grübeln und so. Natürlich. Ne? Das sind so, absolut. Klar, aber wahrscheinlich hadere ich damit, weil ich auch weiß, dass das eben Teil auch von mir ist, ne? Den ich noch nicht vielleicht so hundertprozentig annehmen kann oder so, aber ja.
Ja, und du bist halt dadurch auch doppelt von Merkur beherrscht, ne? Weil du bist als Zwilling, gehört Merkur zu dir, als Jungfrau gehört Merkur auch zu dir und die wichtigsten Planeten sind Ausnahmen, es gibt auch noch andere Ausnahmen, aber generell gesprochen, die wichtigsten zwei Planeten sind der Herrscher, die Herrscherin der Sonne und des Aszendenten. Diese beiden Planeten. Und bei dir ist es eben beides Merkur. Und Merkur ist aber anders im Ausdruck in Zwilling als in Jungfrau. Das heißt, da sind auch zwei Seelen, die in deiner Brust wohnen, beziehungsweise zwei Minds, die in deinem Kopf wohnen, nämlich der Jungfrau und der Zwilling-Mind. Und der Zwilling-Mind, der ist sehr luftig und sehr auch ein bisschen juvenil manchmal, so ein bisschen so, ach komm, ist doch egal, ich schmeiß hier nochmal alles durcheinander, weil ich bin neugierig und will einfach nur mal just for fun mal gucken und die Jungfrau sagt, warte, was ist die praktische Anwendung, hier sei vernünftig und na, das ist halt erdverbunden, Luft und Erde und da haderst du wahrscheinlich auch deswegen, aber der Punkt ist, eigentlich geht es darum, dass du sehr stark dieses Merkur-Prinzip, und Merkur ist auch der alte Herrscher der Astrologie, Hermes, das hermetische Prinzip, ne, As above, so below, das ist schon also eine Magie, die du da dann auch hast und die du dir auch nutzt, ne? Indem du Informationen rausbringst über Gesundheit. Das ist genau Zwilling und Jungfrau zusammen.
Mhm.
Ja.
Ja. Ja, ich fühle mich da auch total natürlich irgendwo auch abgeholt und aufgehoben und mit Sinn erfüllt, wenn ich das so höre. Das ist auf jeden Fall definitiv, versuche ich dem zu entsprechen und das möglichst gut auszuleben natürlich, ja. Definitiv. Jetzt können wir vielleicht noch zu sprechen kommen über die Sachen, über die dann weniger Leute was gehört haben. Und ich weiß nicht, ob du jetzt noch mit dem Gefühlsleben das noch ansprechen würdest oder eher den IC und den MC. Was meinst du, was ist da vielleicht wichtig?
Ja, die gehören zusammen. Also der Mond ist ja das Gefühl vor allen Dingen und der Mond gehört zum IC. Also genau, das ist die andere Achse, ne? Genau, wir haben jetzt, genau, das wäre ganz schön, das noch abzuschließen. Wir haben diese Aszendent-Deszendent-Achse besprochen. Der Deszendent ist eben der Punkt des Partners. Nur ganz kurz noch zur Vervollständigung. Es ist, wie man in Beziehung ist und das ist eben genau immer opposite. Bei dir zum Beispiel wärst du dann Fische. Du würdest dann eben in Beziehungen in deine Fischequalität kommen, das heißt sehr liebevoll, aber auch vergebend, aber auch manchmal vielleicht ein bisschen idealisierend und du brauchst da auch deine ruhigen Räume, deine schönen Momente, ne? Nicht so viel Action, ist ein bisschen was Zartes. Manchmal mit Helfersyndrom-Problematik, war nicht immer jeden mit Fische-Deszendent, ja, aber das ist dann die niedrige Frequenz, ne? Und du bist aber auf jeden Fall sehr hilfsbereit mit Jungfrau Fische. Das ist die Achse des Heilens und Helfens, ne? Mhm. Genau. Und die andere Achse, die wir haben, ist diese relativ vertikale Achse. Die ist manchmal auch schräg geneigt, aber manchmal ist sie auch gerade. Je nachdem. Das ist egal. Das ist einfach nur die Berechnung. Muss man sich nicht. Das hat keine Bedeutung. Meine Achse ist gerade. Es ist kein Phallus.
Ja, meine ist fast gerade.
Aber die ist sozusagen der tiefste Punkt, ne, der Imum Köli, deswegen heißt er IC, die Tiefe, die Himmelstiefe. Das ist das einfach, zum Zeitpunkt deiner Geburt war das quasi genau unter dir, quasi durchbohren nach Australien so ungefähr.
Ja.
Und das, was oben ist, der IC, der MC, der Medium Köli, die Himmelsmitte, Himmelshöhe, das ist das, der Zenit letztlich, ja, wo die Sonne auch im Zenit stehen würde, wenn sie da ist. Deswegen, wenn du gegen Mittag geboren bist, steht deine Sonne immer irgendwie am MC.
Mhm. Und ja, das aber es ist auch das Gleiche, ne? 11:02 Geburt, deswegen entspricht sich das auch mit dem Sonnenzeichen dann bei mir, ja.
Also bei dir, dann hast du die Sonne auf jeden Fall relativ weit oben. Ist sie im 9. oder im 10. Haus?
Das müsste ich jetzt gucken, 9. Das müsste vielleicht noch das 9. sein.
9. wegen der Wissensvermittlung. Und Studium und so und all das ist ja 9. Haus, ne? Genau, aber das ist immer, ne, klar, dann bist du gegen Mittag geboren, stand die Sonne halt oben beim MC. Wenn man nachts geboren ist, ist die Sonne eben oft unten im Bereich des Persönlichen, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe. Und das ist einfach, das sind sozusagen das persönliche Selbst, die Herkunftsfamilie auch oft und dann das Erwachsene selbst, wo man sich hinentwickelt, oben. Ne? Also unten ist das Persönliche, wo man
also auch, was man mitbringt und wohin man strebt, so hatte ich das verstanden.
Ja, schon, also als erwachsener Mensch, also man kommt ja aus dem sozusagen diesem Bereich von dieser Geborgenheit, aber auch so ein bisschen der Obscurity, ne? Das ist halt, man ist halt, hat halt keinen Fame normalerweise als Kind oder man hat halt diesen Entwicklungs Bereich in Krebs, diesen Container, diesen geschlossenen, auch geschützten Container im besten Fall, wo man sich entwickeln kann mit einer Familie und dann kann man da sich genug verwurzeln, um dann eben, ne, hoch wachsen zu können. Deswegen, die hängen ganz stark zusammen, wenn man ungute, unsichere Wurzeln hat, na, was nie die eigene Schuld natürlich ist, aber woran man eventuell eben arbeiten muss, dann hat man vielleicht mit der Karriere oder mit dem öffentlichen Leben oder mit dem Erwachsenen selbst Probleme. Ne? Und das ist spannend, da oben gehört der Saturn dazu, unten der Mond, als generell als Planeten symbolisch. Ne? Und der Mond ist eben auch das Gefühlsleben, die Familie, sagt auch manchmal was über die Mutter aus, das Zeichen, in dem der Mond ist, ne? Aspekte des Mondes. Mhm. Oder zumindest das Mutterbild der Person. Und Saturn ist eben der Karriereplanet, der Planet des Erwachsenen selbst. Mhm. Ne? Und da kann man zum Beispiel sehen, okay, wenn jetzt Saturn am Punkt des Partners ist, ja, dann heißt es so, wow, ich bin doch sehr fixiert darüber, über Beziehungen nach oben zu kommen. Und das heißt jetzt nichts Komisches, das heißt einfach nur, hey, ich brauche Austausch, ich brauche ein Gegenüber, ich brauche ein Backup, um es nach oben zu schaffen. Ne? Oder ich muss vielleicht auch darauf achten, belastet mich auch was in der Beziehung und daher schaffe ich es nicht in meiner Karriere. Ne? Ich lasse zu viel Energie da, das ist auch Saturn. Also das ist dieses, das ist eine interessante, auch da wieder niedrige höhere Frequenz. Ne? Und beim Mond ist es auch spannend, wie steht es um mein emotionales Selbst, was habe ich da für Prägungen mitbekommen und habe ich da diese sichere Wurzel in mir? Oder wie glaube ich, emotionale Sicherheit erlangen zu müssen? Und zum Beispiel mit einem Widdermond ist es ganz klar, eine Person mit einem Widdermond hat kein so geborgenes Zuhause gehabt, weil Widder ist das Zeichen des Kriegers. Das heißt, hast das Gefühl, du musst kämpfen für deine Sicherheit. Du musst dich anstrengen oder du musst auch mal lauter schreien. Da gibt es einen Wettbewerb vielleicht zu Hause oder da gibt es auch Aggressionen, wo du dich behaupten musst. Ne? Solche Dinge sieht man dann am Mondzeichen. Und dann guckt man noch, wie der tiefste Punkt ist, ne? Und da kriegt man weiterhin dann Informationen. Also das ist einfach mega spannend und es ist auch sehr viel die Ahnenlinie oft unten. Ne? Man sieht dann so, vielleicht was war schon vor dir, was ist wirklich so ein Thema, was da im Raum steht mit den Ahnen oder ein Familienthema, im Guten wie im Schlechten, ne? Je nachdem, kann er oder beides. Ja. Es ist auf jeden Fall super spannend, auch also die Achsen.
Diese beiden Punkte, die finde ich also für mich jetzt mega wichtig, weil bis jetzt mein Horoskop mir noch nicht so erklärt hat, wo ich diese wahnsinnige Faszination für Spiritualität, Meditation und so weiter, woher das kommt, auch mich so weiterzuentwickeln. Und ich habe ja im IC eben den Jupiter, ne? Das ist ja genau. So für die Sinnfindung, ja. Ne? So für das Religion, ja, ja. Ne? Also für Religion im eigentlichen Sinne, so für das Fortschrittsprinzip natürlich auch. Und meine Familie ist endlich bei dir jetzt gar nicht so weder religiös noch spirituell geprägt, eher so sehr rational, würde ich sagen, verankert. Aber das hat mich immer schon so unterschieden, auch von allen anderen Familienmitgliedern, dass ich wirklich dieses so das Erkunden meiner Seelentiefe, ne, das irgendwie spirituelle Wachstum und so, dass mich das total fasziniert hat schon immer. Genau.
Und wo Jupiter ist, ist ja auch, Jupiter ist ja der größte Planet physisch im Sonnensystem und ist eben auch ja mit seiner Gravitation tatsächlich ein Schutz für die Erde teilweise, weil er eben teilweise Objekte ablenkt.
Asteroiden ablenkt.
Genau. Ja. Von unserer, die da nicht zu uns durchkommen und solche Dinge, aber in der Astrologie sowieso ist es Glücks- und Expansionsplanet und wo Jupiter in deinem Chart ist, da bringt es dir was, da weiter zu gucken. Ne? Und wenn das an deinem IC ist, dann ist das ganz klar, genau, deine Seelentiefe zu erforschen, das bringt dir Glück oder das bringt dir auch Expansion. Und dann ist es auch schön, dass wenn du die Sonne oben hast, das heißt dann, du hast dann durch deine Persönlichkeit schon diese Möglichkeit, das dann auch zu teilen. Wenn jetzt deine Sonne unten wäre, dann hättest du vielleicht keinen Podcast. Dann wäre das vielleicht etwas, was du privater
tust. Für mich mache nur. Ne?
Ja.
Ja, total.
Und insofern, hast du einen Planeten im 12. Haus zufällig, oder?
Muss ich gucken.
Oder wo fängt das Haus, das 12. Haus an, in welchem Zeichen?
Ich habe Haus 12 /1 habe ich Jungfrau und Saturn stehen.
Saturn ist im 12. Haus? Ja, genau. Dann hast du ja auch noch einen Teil der Antwort. Und das ist auch interessant, das ist auch wieder dieses eher Spielerische bei Jupiter auch ein bisschen und Saturn ernst, das ist wie mit Zwilling und Jungfrau, so ein bisschen so eine Dualität, weil das 12. Haus ist ja auch der Bereich Spiritualität und wenn du da Saturn hast, Saturn ist da übrigens ganz gerne, deswegen das ist gar nicht so schlecht, Saturn kann natürlich auch ernste Themen bringen, aber für dich ist es auch so, hey, Saturn, das reife Selbst, ne, wo du arbeiten solltest, um Resultate zu bekommen, das ist bei dir im Bereich Unbewusstes, Psychologie, Spiritualität. Und da dran zu arbeiten, in Verbund dann mit Jupiter da in der Seelentiefe, das bringt dir halt was. Ne? Das bringt auch Resultate für dich, sowohl karmisch, wenn man das so betrachten möchte mit Saturn, ist ja der Lord of Karma.
Ja.
Kann man so sagen, also als auch konkret. Das ist also.
Ja, und wir hatten das im Vorgespräch ja auch, dass das auch so diese aktuelle Zeitqualität so ein bisschen ausmacht, ist dieses, die Rückkehr der Spiritualität, aber irgendwo in die Ratio auch, ne? Also das irgendwie auch so ein Stück weit erklärbar, anwendbar zu machen, das, was so eigentlich gar nicht mit Worten beschrieben werden kann. Dass ich mich da persönlich so total abgeholt fühle von diesem Thema, aber das ist ja auch gerade ein Thema der Zeitqualität tatsächlich auch darstellt, ne?
Ja, und ich meine, du hast Saturn in Jungfrau, das heißt, das ist ein wissenschaftliches Mindset, ne? Aber eben im Bereich der Spiritualität, das heißt, du bist eben auch offen und das ist ja auch die echte Wissenschaft. Mhm. Die echte Wissenschaft weiß, also Falsifikation gilt, ne? Es ist halt, es ist so lange wahr, bis es falsifiziert wird. Die heutige Wissenschaft ist ja eher Richtung Dogma. Ja, und das liegt auch an den Corporate Interests, die da total massiv reinpfuschen und anderen Dingen. Aber das ist wirklich ein massives Problem, weil das ist, so sollte Wissenschaft nicht sein. Und bei dir ist es eben so, dass dich das dann anzieht, da genau drauf zu gucken und dennoch eben auch offen zu sein, auch dass vielleicht auch was Spirituelles dabei gefunden wird oder dass eben was umgeworfen werden darf. Ne? Das ist auch eine schöne Kombination, gerade auch in Jungfrau, interessante Kombination. Und genau, und wir sind eben in einer Zeit, wo einige Dinge jetzt eben, wo die Wissenschaft jetzt so weit ist, dass einige Dinge, die auch Naturvölker oder intuitive Menschen oder wie auch immer schon immer wussten, oder na, dass die jetzt eben auch bestätigt werden. Und das ist Grund zur Hoffnung, weil wir nun mal in einer wissenschaftlichen Zeit leben, weil das andere wurde recht stark ausradiert. Aber interessanterweise nur aus dem offiziellen Bild, aus dem offiziellen Diskurs, weil es gibt so viele Menschen, die wissen, hey, wow, ich hatte da diesen prophetischen Traum, bevor meine Großmutter gestorben ist. Oder ich hatte da dieses Bauchgefühl vor dem Gespräch, ich wusste, ich mache das nicht. Und dann, Gott sei Dank, weil später ist es dann so und so. Oder fast jeder Mensch, den du fragst, hat eigentlich individuell solche Erfahrungen oder noch ganz andere, aber auf jeden Fall Erfahrungen, die unser rationales, in Anführungsstrichen, Weltbild komplett dem entgegenlaufen. Ne? Und eigentlich ist nur das offizielle Paradigma hängt sich mit Klauen und Zähnen, hält sich fest, ne? Und sträubt sich zu sagen, hey, die Welt ist beseelt, die Welt ist bewusst, Tiere sind bewusst, Pflanzen sind bewusst, es kommen zwar immer mehr Studien, aber das Paradigma ist immer noch letztlich im 17. Jahrhundert bei Descartes irgendwie, ne, Tiere sind Objekte, Pflanzen, vergiss es. ne? Und das ist die ganze Zeit, das reibt sich die ganze Zeit aneinander und daraus entsteht auch dieses Unwohlsein, dieses Gefühl, ich bin in dieser Welt falsch, was so viele Menschen haben, oder diese Welt repräsentiert mich so nicht. Ich werde hier nicht abgebildet in dem, wie die Welt dargestellt wird, in meiner Welterfahrung. Ich habe eine andere Welterfahrung. Fuck you. So, ne? Und das ist so schade. Und wenn das mal wieder mehr zusammenkommen würde, ne? Das ist genau das, woran sicherlich du auch mit ja auch arbeitest oder ich auf meine Weise auch, weil ich komme ja auch aus dem Uni-Background und ich bin auch sehr rational. Ja, ich mache Astrologie, weil es sich rational mir zeigt, wie heftig diese Dinge halt immer wieder zutreffen. Und das werden wir dann im zweiten Teil ja auch mit den Zeitqualitäten dann sehen, wie krass die Zyklen und wie krass auch man bestimmte Vorhersagen treffen kann oder bestimmte Dinge einfach erahnen kann oder die im Raum so wabern durch diese Zyklen und durch diese Wiederholung und durch diese Gesetzmäßigkeiten, die da eben bestehen, weil Astrologie ist voller Gesetzmäßigkeiten. Es ist das Gegenteil von random. Ja, so, das ist ja auch so witzig. Es ist das Gegenteil von Willkür.
Also der Grund, warum wir so schmunzeln, ist, dass gerade um 11.11 Uhr genau irgendwie meine Leitung hier gekappt wurde anscheinend und deswegen eine kurze Unterbrechung war, aber lassen uns nicht von abhalten. Was ich gerade erzählt habe, war dieses eben ja Kennenlernen der wissenschaftlichen Methodik und zu sagen, wow, ich habe hier eine Fragestellung, finde ich super spannend und so kann ich mir das erarbeiten und was darüber herausfinden. Das hat mich total abgeholt und dann im zweiten Schritt aber zu sagen, ja, aber bestimmte Fragen stellen wir uns hier nicht, weil das wäre ja Quatsch oder so, ne? Dieses Dogmatische, was du eben meintest, das hat mich dann ja total gestört wieder, dass es eben Denkverbote da einfach gibt oder Allein die, genau, die Förderstruktur auch, ne, für bestimmte Themen ist eben Geld zur Verfügung da, für andere aber eben nicht so. Also diese ganzen Probleme der Wissenschaft, sage ich mal, ne, die haben mich dann doch massiv gestört und mich dann ja wahrscheinlich mit auch in einen anderen Bereich gebracht. Ja, genau. Das, was mich natürlich interessiert, ist, du berätst ja auch Menschen mithilfe der Astrologie. Und was haben die Menschen davon, sich mehr mit ihrem Geburtschart zu beschäftigen, sich selbst mehr zu verstehen? Was sind da so deine Erfahrungen? Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen.
Also ganz wichtig ist auch zu sagen, dass die Astrologie manchmal ja auch als Entschuldigung genutzt wird, nach dem Motto, ich bin halt Widder, ich schreie halt andere an. Haben wir auch im Vorfeld da schon das Thema, aber manchmal ist es auch, gibt es auch wirklich Provokationen, wo man wirklich fast nicht anders kann, aber da steht das nochmal auf einem anderen Blatt. Also es ist, darum geht es nicht. darum geht es definitiv nicht. Es geht eher darum, wirklich eigentlich auch mehr Mitgefühl mit sich zu haben, nicht Mitleid, auch da wieder die Differenzierung natürlich, sondern Mitgefühl, Verständnis. Voltaire hat mal so schön gesagt, tout comprendre, c'est tout pardonner, ne? Also alles verstehen heißt alles entschuldigen. Auch das kann man wieder negativ lesen, aber auch positiv. Und wirklich sagen, hey, ja, wenn ich wirklich angucke, wo jemand herkommt, dann, ja, klar, dass er oder sie das nicht anders schafft, das, so. Und das ist tatsächlich ein Teil ist eine Entlastung, die stattfindet. Weil wir so viel über einen Kamm geschoren werden und das Spannende ist eben, ja, jeder von uns passt in irgendwelche Kästchen nicht. Ja, das können andere Kästchen sein, in die wir nicht passen, aber irgendjemand passt in irgendeins nicht. Und fast jeder Mensch macht diese Erfahrung, irgendwo das Gefühl zu haben, ich bin falsch, alle anderen sind so und so. Und die Astrologie zeigt ja schon von der Logik her komplett, dass Normalität in Anführungsstrichen einfach kompletter Schwachsinn ist, weil jeder Mensch ein komplett anderes Geburtshoroskop hat. Ja, auch wenn du am gleichen Tag geboren bist und ich habe jetzt tatsächlich zum ersten Mal meinen exakten Geburtstagszwilling gefunden, eine Frau, die genau im gleichen Tag und im gleichen Jahr geboren ist, die lebt in England und ich habe morgen einen Zoom-Call mit ihr. Wir haben uns über eine im Internet irgendwie durch Zufall gefunden auf Instagram und dann stellte sich raus, dass wir am gleichen Tag Geburtstag haben und ich habe gesagt, hey, ich würde mich total gerne mit dir austauschen, weil es so wenig Menschen gibt, die genau diese Energie halt haben. Ja? Weil jeder Tag so speziell ist und wenn man das mal begreift, weil wir sind letztlich jeder eine Mischung von Möglichkeiten mathematisch, dass das ist mind-blowing. Ne? Du hast den Aszendenten, 12 Varianten, Sonne, 12 Varianten, Mond, 12 Varianten, Merkur, Venus. Jeder einzelne der Planeten hat 12 Varianten, wo er sein kann. Ne? Dann noch die Hausverteilung, dann noch verschiedene andere Faktoren, die auch wichtig sind. Und du hast ein unendliches Feld, das eigentlich fast so groß ist wie das Universum fast schon. Ja. Von Möglichkeiten, von Persönlichkeitszusammensetzung. Und wenn ich eben mich selber als diese absolut einzigartige Mischung von Faktoren verstehe, die ich hier ausdrücke und lebe und dann eben auch verstehe, was sind die niedrigeren Frequenzen, na, was sind die problematischen Ausdrucksformen davon und wo kann ich drauf hinarbeiten oder wo ist auch vielleicht ein Teil meiner Mission, wo möchte meine Seele was erleben? Das ist halt total eine unglaublich schöne Quelle von Motivation und auch von Beruhigung. Ja, und das ist eine gute astrologische Beratung, muss das immer liefern. Also man darf sich nicht ratlos fühlen oder verwirrt fühlen oder so viel Informationen, keine Ahnung, sondern eigentlich muss das alles, weil es hat eine innere Logik auch. Und die, wenn du die gut beschreibst, wie die einzelnen Faktoren ineinander greifen und eigentlich kommen immer einige so Gesamtmessages raus, die irgendwie harmonisch zusammenpassen, weil die Seele sich das ja schon, wie gesagt, man muss das so nicht sehen, aber ich sehe das so, dass die Seele sich diesen Zeitpunkt irgendwie schon so ja aussucht, um bestimmte Tools zu haben und auch bestimmte Probleme, an denen sie wachsen kann, muss, weil sie da weiß, hey, da habe ich hier eine Schwachstelle. Ne? Das ist alles da drin und das dann so zu wissen, das führt einfach zu einer größeren Sinnhaftigkeit. Und Sinn ist das, was Energie erzeugt. wenn ich einen Sinn habe, einen Fokus, ein tieferes Verständnis, Gefühl, so hey, wow, darum geht es, dann gehe ich aus der Ablenkung raus, aus der Zerstreuung, aus der Depression fast schon. Das ist jetzt nicht klinisch gemeint, aber ne, in dem Sinne, weil ich spüre wieder, hier ist wieder was, hier habe ich Zügel in der Hand und ich weiß, da hinten hin möchte ich oder in diese Richtung. Und das ist schon sehr wertvoll und gerade durch diese Entzauberung der Welt, in der wir ja leben, immer noch, obwohl die wieder magisch wieder anfängt zu bezaubert zu werden und verzaubert, Gott sei Dank, aber wir leben trotzdem noch im Großen und Ganzen eben gesellschaftlichen Talk, wenn man jetzt den Fernseher einschaltet, in der komplett entzauberten Welt so. Und da ist eben ja oft diese Sinnkrise, ist ja oft, ne? Auch übrigens lustigerweise mehr bei Männern noch als bei Frauen, ne? Und insofern ist es so witzig, dass Männer oft so skeptisch sind der Astrologie gegenüber, aber es ist nur ein Vorurteil, weil ich habe auch natürlich schon mit Männern gearbeitet und es ist ja, wenn man da offen ist, natürlich, du bist ja auch ein Mann, also natürlich ist es so, aber es wäre auch total witzig, ne? So Leute, die in der Sinnkrise sind, kommen auch sehr oft zu mir zur Beratung, ne? Weil es halt wirklich dieser objektive Blick in Anführungsstrichen, ne? Auch eine Person gar nicht zu kennen und dann bestimmte Dinge einfach beschreiben zu können, sagen zu können, wo sich die Person gesehen fühlt, ne? Das ist schon sehr wertvoll.
Ja, ich würde da gerne ganz kurz einhaken, weil es gerade gut, glaube ich, gut passt, ist das, also ich benutze jetzt Astrologie nur so ganz grob am Rand. Ich mache Gesundheitsberatung auch so ganzheitliche. Und was ich mir halt super gerne vor den Beratungsgesprächen ist, das Geburtshoroskop anzuschauen, aber vor allen Dingen, in welchem Haus ist der Jupiter, um eben vielleicht Impulse geben zu können, wo kann Sinnfindung stattfinden für das Leben. Das ist ja auch was, wo ganz viele Sachen, ganz viele Leute mit strugglen einfach. Und manchmal ist es so frappierend, was die Leute schon umsetzen, intuitiv. Ne? Mhm. Ich hatte zum Beispiel jemanden, der auch diese Sinnfrage so ein bisschen sich stellt. Und da war es genau Haus 8 und Haus 9. Und diese Person hat sowohl mit Religion beruflich zu tun, als auch mit Sterbebegleitung irgendwie. Und ich denke so, okay, besser kann man das nicht treffen. Das kann sich niemand ausdenken, ne, an dieser Stelle. Und das finde ich einfach faszinierend.
Genau.
Aber andere Leute, habe ich das Gefühl, ich sehe deren Chart und denke so, wow, okay, die leben das aber jetzt wirklich überhaupt nicht. Ne? Und wir hatten es ja mit People-Pleasing und so und die verhalten sich im Prinzip so, wie ihre Umwelt das von ihnen erwartet oder wie sie durch das Elternhaus das mitbekommen haben. Und die schaffen es gar nicht so, ihr Ding so irgendwie, ihre Anlagen so auszuleben. Ist zumindest so mein Empfinden. Wie siehst du das?
Ja, also das sind auch oft dann Saturn-Aspekte, ne? Oder halt Planeten im 8. oder 12. Haus, weil das dann eventuell nicht so einen starken Zugang gibt, bewusst zu diesen Qualitäten. Und mit harten Saturn-Aspekten ist oft eben eine Art Einschränkung, Beschränkung, Bestrafung mit diesen Sachen verbunden, die halt eigentlich dann aber durch Arbeit überwunden werden sollte. Zum Beispiel, wenn Saturn im Quadrat zur Sonne steht oder im Quadrat zu Venus, sind es halt Sachen, hey, du musst dir deine Persönlichkeit gegen Widerstände auch freiklopfen, sowohl innere als auch äußere. Oder du hattest vielleicht eine Autorität, die dich zu viel kritisiert hat, die deine Entfaltung nicht gefördert hat, sondern im Gegenteil, die gesagt hat, was machst du da für einen Schwachsinn? Setz dich jetzt hier hin, mach das. Ja, und die dich weggezogen hat von deinem Talent, von deinem Ausdruck oder auch mit Saturn, Merkur, ne? Und da kann man das aber eben auch immer genau dann sehen, ne? Oder eben auch mit anderen größeren Planeten, wenn da harte Aspekte sind, dann kannst du eben sehen, welche Kräfte dann auch von außen eventuell gewirkt haben oder womit du konfrontiert warst, was dir auch Energie abgezogen hat, weil das kann noch ein Grund sein, warum jemand nicht schafft, seine Berufung mehr zu leben oder seinen Lebenssinn mehr zu leben, weil die Person zum Beispiel ständig Feuerwehr ist bei Familienproblemen oder ne, auch vielleicht schon aufgewachsen ist mit einer komischen, und das sind sehr viele Menschen, mit unterschwelligen Druckgefühlen von Familiengeheimnissen, von ungesunden Strukturen, ne, die halt unheimlich krass Lebensenergie abziehen, weil man sich so befangen fühlt und so unwohl fühlt und dann diese Person hat dann eben nicht die oder hatte dann noch nicht die Kraft, sich davon frei zu schwimmen, weil diese Person müsste dann vielleicht bestimmte Verbindungen tatsächlich auch kappen. ne, oder eben ganz starke Grenzen lernen zu setzen. Mhm. Und dann kommt diese langsam die innere Kraft raus. Also da gibt es viele Aspekte, woran das liegen kann, die man aber tatsächlich sieht, also zumindest in den allermeisten Fällen. Es gibt auch, also ich hatte das in meiner ganzen, ich habe ja, ich denke mittlerweile auf jeden Fall über 1000 Horoskope interpretiert, so in den Jahren, ne? Und es gab eine Handvoll von Menschen, wo ich keine gute Verbindung und Interpretation aufbauen konnte. Also eine Handvoll, ne? So, sagen wir 1%. Aber die gibt es auch. Und das, es gibt manchmal auch Menschen, die, ja, für, ja, es gibt auch vielleicht Menschen, die noch andere Themen haben oder wo dann die Astrologie dann auch nicht hilft. Also das habe ich, die Erfahrung habe ich gemacht, mhm. Aber es ist die absolute, es ist die absolute, ja, Ausnahme. Und es fühlt sich dann sehr weird an, wenn ich da nicht mich reinfühlen kann, ne? Weil ich nutze die Planeten um, also als Ansatzpunkte auch für Intuition. Aber die Intuition geht nicht irgendwie random irgendwo hin, sondern die konzentriert sich auf diese Planeten und fühlt über die. Ne? Und das war für mich immer sehr, sehr schräg, aber das gibt es tatsächlich. Und insofern, auch da kann man nicht alle über einen Kamm scheren, aber grundsätzlich, ja, ist das wahnsinnig. Für die meisten Menschen ist das sehr, 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 sehr gut, diese Beschreibung zu bekommen. Ne? Und was du auch noch nehmen kannst, ist der Nordknoten des Mondes. Das wäre auch noch ganz wichtig. Ja, also der, für Berufung, ne? Wenn jemand, also der Nordknoten ist eine Art Nordstern, also eine Art Orientierungspunkt. Wenn du wirklich komplett den Faden verlierst in deinem Leben, dann okay, wo ist dein Nordknoten? Aber das ist deine Seele, wo die noch was erleben möchte, wo die noch lernen möchte. Ja, und manchmal ist der eben oder oft in einem Gebiet, wo wir gar nicht so gerne eigentlich hinwollen oder wo wir vielleicht gerne hinwollen, aber uns nicht trauen. Das ist sehr oft, weil die Reise zum Nordknoten eben in ein neues Territorium geht. Und da sind dann oft auch, wenn jemand stagniert im Leben, ne, dann hängen die Leute meistens an ihrem Südknoten irgendwie.
Ah, okay. Finde ich das auch im Radix, den Mondknoten? Jungfrau, ja, Haus 1.
Das sind diese... Hier. Aber vielleicht wird es bei dir nicht angezeigt, aber wenn es im Programm steht, ich glaube, wenn ich das richtig einschätze von meiner Erinnerung, ich glaube, du hast den Nordknoten dann da, weil ich kenne Leute mit Saturn in Jungfrau. Und dann wäre das genau, dass du da hin sollst. Du sollst genau zu Jungfrau hin, aber es ist Haus 1, ja?
Mhm, genau.
Genau, und du sollst es wirklich auch verkörpern. Mhm. Also, und das ist das Lustige, weil du ja sagst, du haderst manchmal damit, weil das ist so. Man hadert manchmal mit diesem Nordknoten, weil es eben unbequem ist. Also für dich, das wirklich zu verkörpern, diese Jungfrau-Qualität in deinem Leben auszustrahlen, na, da sagt dein Zwilling zum Beispiel, deine Zwillingssonne dann halt, ah, nee, ich will aber hier lieber noch ein bisschen gucken und nicht zu viel Disziplin, auch nicht, weil ich wollte hier noch, warte mal, keine Lust, ne, eine Inkonsistenz. Jungfrau ist sehr konsistent, sehr systematisch und da sollst du aber hin und da ist auch dein Saturn, das heißt, da ist auch deine Reife, ja, und dein Südknoten wäre dann entsprechend exakt gegenüber in Fische, das heißt, du hast dann eine, und im siebten Haus, das heißt, du hast dann eine Tendenz, dich in anderen ein bisschen, in Beziehung ein bisschen zu verlieren oder zu anderen hinzugehen mit deiner Aufmerksamkeit, statt bei dir selber zu bleiben mit dieser Fürsorge, mit dieser Ordnung, ne, und das ist, wenn du das kannst du dann auch gucken, wie du es im Horoskop anzeigen lassen kannst, weil das ist auch für Beratung unfassbar hilfreich. Ja? Also ich würde immer auf Jupiter und Nordknoten gucken, weil das wirklich die beiden Entwicklungspunkte sind und noch den MC. Also eigentlich sind es drei Qualitäten, wo es eigentlich in fast allen Fällen gut ist, wenn man die verkörpert, ja, oder wenn man die ins Leben bringt.
Ja, ja. Ja, total wertvoll. Das holt mich gerade auch sehr ab, was du sagst, definitiv. Also wir wollen jetzt nicht zu viel von dem anderen Thema, was wir eigentlich noch vorhaben, eben die aktuelle Zeitqualität, ne, oder die der nächsten Jahre auch. Was prägt da auch die Entwicklung der Menschheit so sehr? Was sind die großen Themen? Dazu kommen wir noch. Aber eine Frage interessiert mich noch. Und wie siehst du das Zusammenspiel zwischen dieser Blaupause, die ja ganz klar angelegt ist, also diesen Vorzeichen, unter denen wir zur Welt kommen, und dem Prinzip des freien Willens. Wie geht das für dich zusammen?
Ja, also ich glaube, es gibt diese berühmten Quote, the stars incline, they don't compel. Also die Sterne geben eine Neigung, sie sind kein Zwang. Mhm. Und das trifft es, finde ich, ganz, ganz gut. Es ist tatsächlich so, dass der freie Wille, glaube ich, ins Spiel kommt, in dem, ob du an deinen Schwingungen arbeiten möchtest. Mhm. Also ich könnte jetzt mit meinem freien Willen nicht mich entscheiden, hier keine Stierqualität in diesem Leben zu haben, weil das bringt nichts. Ich bin eine Stiersonne. Das ist ein Teil von wer ich bin. Also da mit meinem freien Willen dagegen zu kämpfen, klar könnte ich das machen, aber es hätte keinen Sinn. Also da fehlt eine, ne? Aber ich kann mich mit meinem freien Willen sehr wohl dafür entscheiden, hey, wow, die und die Qualität, die ich hier an mir feststelle, die gefällt mir nicht. Was kann ich tun? Oder meine Lebensumstände gerade sind hier nicht mit meinen Werten in Einklang. Mist. Und dann kann ich meinen freien Willen, meinen Willen einsetzen, bewusst einsetzen. Das ist ja eigentlich nur der freie Wille. Das ist ja der bewusst eingesetzte Wille, nicht ein unbewusster Zwang oder irgendein Spleen. Und halt sagen, okay, wie kriege ich das jetzt hier mehr auf die Reihe, ne? Im wahrsten Sinne. Und ich glaube insofern, es ist halt eine absolute Hybris, also sprich eine absolute sinnlose Selbstüberschätzung, wenn man jetzt sagt, ich möchte ein komplettes, unbeschriebenes, weißes Blatt einfach sein und komplett entscheiden können, bin ich jetzt halt kommunikativ, bin ich erdverbunden oder bin ich hier emotional oder bin ich auf der Bühne? Ja, das, why? Also wir fühlen ja auch lange Jahre, bevor wir jeweils die Astrologie kennenlernen, haben wir uns ja schon gefühlt. Ich meine, ich war Ende 20. Ich hatte da schon ein Selbstbild, eine Identität und all das. Und es war halt lustig, das dann nur quasi bestätigt zu fühlen. Und mein Nordknoten ist auch mein Seelenentwicklungspunkt in Schütze im 9. Haus. Das heißt, ich soll zum Beispiel, dass ich so lange studiert habe, ich habe 10 Jahre studiert an der Uni, ich habe es bis zum maximal das alte Magistersystem
ausgereicht. Ja, ich auch.
Nicht aufhören wollte zu studieren tatsächlich. Ja, weil diese Uni, das war aber für mich, ja, ist lustig, das, weil du auch im 9. Haus hast. Und das war richtig. Mit Nordknoten im 9. Haus ist Studieren erstmal schon ein Teil des Lebenssinns. Ja? Sehr viel Informationen auf einem hohen Level aufnehmen, sich durcharbeiten, recherchieren. Ja, Abenteuer, auch dieses Leben, dieses Wissen als Abenteuer. Ja, so wow, oh Gott, da habe ich diese eine Fußnote gefunden. Da gibt es noch dieses Buch aus dem 18. Jahrhundert, das ist aber in der Bücherei irgendwo so und so. Kann ich mir das bestellen? Nein, das ist nur im Lesesaal. Fuck, ich will da hin. Das ist eigentlich das ist Indiana Jones in der Bibliothek, so. Ja, und was man sonst vielleicht bei Netflix in irgendwelchen Serien dann sieht, wo dann irgendwelche Vampire irgendwelche alten Grimoires anschauen, aber das ist eigentlich, ja, was man mit so einem Nordknoten im 9. Haus macht und ich habe den eben doppelt, weil Schütze ist ja auch 9. Haus, das heißt, ich, in einer Deutung stand mal, sei der ultimative Indiana Jones, ja, doing my best, aber das ist, nein, not doing my best yet, aber das ist total, ja, es ist einfach mega spannend. Jetzt habe ich nämlich den Faden verloren. Mein 9. Haus hat mich jetzt hier kurz aus der Kurve getan.
Nein, alles gut, du hast das wunderbar beantwortet. Ne? Es gibt keine festgeschriebenen Regeln, aber wir sind, wie wir sind und dem nicht zu entsprechen ist letztendlich wahrscheinlich wenig sinnvoll und führt auch meines Erachtens dann eben auch zu Krankheiten. Ne? Wenn wir uns dagegen wehren, wie wir eigentlich sind und immer was anderes wollen, das führt zu Reibungen und wenn wir das übertreiben, halt auch zu Krankheiten. Ne?
Und das war ja mein Punkt, genau, nur um den noch zu Ende zu machen, weil da war ich ja Ende 20, da war ich kurz vorm Ende meines Studiums, da hatte ich mich ja schon für diesen Weg entschieden und ich hatte in den USA auch studiert und ich hatte so, ne, das alles, auch ferne Länder, Übersee ist 9. Haus, ne, und so, und weit gereist auch immer wieder nach Kanada, in die USA und so, und das ist, da musste dann kein Astrologe kommen, der mir sagt, du sollst, ja, für dich ist Uni gut und für dich ist Reisen gut. Nein, ich hatte das ja schon gemacht, ja. Und das ist genau das, was ich eben meine. Das ist das, wir sind es ja schon, wir tragen es ja schon in uns. Und wenn dann von außen diese, in Anführungsstrichen, objektivere, ne, Planetenstellung dann kommt und sagt, hey, ja, stimmt, das ist auch hier so, guck mal, das passt. Und dann man noch gucken kann und nachjustieren kann und immer wieder sich da wieder auf die Bahn bringen, bewusster dann diesmal noch, ne. Das ist einfach total schön und dann eben der freie Wille der hat einen ja schon lustigerweise eben auf diese Bahn gebracht, wo die Seele vielleicht auch hin will. Und das ist auch bei fast allen Leuten so, dass sie das in irgendeiner Form, auch den Nordknoten in irgendeiner Form in ihrem Leben haben, bloß oft nicht genug. Oft ist es was, wo das vielleicht nur ein Hobby ist oder wo sie das mal gemacht haben und dann wieder aufgehört haben, was auch immer das ist, ne? Und dann halt da Ängste sind, da Rationalisierungen sind, warum das vielleicht, ja, und ich brauche doch dies und ich brauche doch jenes und da halt dann zu gucken, hey, nee, mach dafür mehr Platz, ne? Da ist Wachstum und da ist was dich glücklich macht, was dich, ne?
Ja, super, super spannend. Und man müsste ja eigentlich fragen, ja, was ist denn der freie Wille? Der freie Wille dieser Persönlichkeit jetzt hier in diesem Leben oder der seelenfreie Wille, der ja auch vielleicht mit über diese Reinkarnation sich da was zu überlegt hatte, ne? Das ist ja auch, ja, auch allein das ist richtig. Ja schon eine Grundsatzfrage.
Das ist eine gute Frage. Ja.
Aber das Horoskop oder die Astrologie kann einem helfen, sich da eben wieder einzunorden und vielleicht auch ein Stück weit zu diesem eigentlichen Seelenweg, mit dem wir uns ja meistens sehr gut arrangieren und wohlfühlen, dann eben auch in dieser Reinkarnation, eben dahin so ein bisschen zurückzukommen, ne?
Ja, wobei, da muss ich ganz klar sagen, wie gesagt, die Reise zum Nordknoten ist oft eine unangenehme, wo man mit vielen Ängsten und Widerständen auch konfrontiert wird, weil man eben, zum Beispiel ist auch Publizieren, ist auch 9. Haus Nordknoten, ne? Wir haben da kurz vorher drüber geredet, dass wir beide Buchideen haben, aber es ist noch nicht geschrieben haben. Ja? Und das ist dann nämlich genau der Punkt. Ja? Das ist dann die Umsetzung und die wird dann unkomfortabel. Ja? Das ist dann damit, dass dann nicht nur diese Vision, ja, oh Mann, das Buch eigentlich, oh, das wäre so toll und auch so wichtig und ja, aber dann make the time, make space, ne? Setz dich hin, schaff es irgendwie. Und da bin ich auch, also da sind wir einfach alle, fast alle Menschen auf immer noch auf einem Lernweg. Und das ist halt, da gibt es eine Herausforderung beim Nordknoten. Na, bei Jupiter ist das eher so, dass das natürlich kommt, dass einen da das interessiert. Ne? Aber beim Nordknoten gibt es da noch diesen kleinen Haken so. Ja, ich weiß, das ist ein, ja, total, aber. Ne? Und das ist genau dieser Pull von den alten Inkarnationen, wo man da genau diesen Sprung irgendwie nicht gemacht hat.
Das ist super spannend. Also genau diesen Punkt, da kannte ich mich bis dato auch nicht so aus, aber das werde ich mir genauer anschauen. Also vielen Dank auf jeden Fall für diesen Hinweis nochmal und generell gerne. Natürlich vielen Dank, dass du uns so großartig in den Radix, in das Geburtshoroskop eingeführt hast. Ich würde das sehr gerne demnächst fortsetzen und über die Zeitqualitäten, über die aktuellen mit dir sprechen. Und mich an dieser Stelle dankend von dir verabschieden und bitte sag nochmal, wo man dich finden kann und was du so anbietest für die Allgemeinheit.
Genau, also ich bin tatsächlich vor allen Dingen auf Instagram ganz gut zu finden, da veröffentliche ich sehr viel Tagestexte, die sind immer natürlich kostenlose Infos, aber auch sehr ausführlich und tief. Heute habe ich gerade zum Beispiel den nicht veröffentlicht, weil wir uns heute Morgen zu früh getroffen
haben. Ich bin schuld. Das nicht geschafft.
Genau, du bist schuld. aber das ist, das ist Uli Mai, also mit einem L, Uli und Mai wie der Monat Mai und dann _ Astrology auf Englisch. Das ist mein Instagram-Account. Ich habe auch eine Webseite, das ist www.claimyourbody.com, weil ich auch 20 Jahre Trauma- und Körpertherapie gemacht habe. Das praktiziere ich im Moment gerade weniger, aber ich bin trotzdem noch auf der Webseite auch damit. Insofern, da könnt ihr mich direkt anschreiben auch. Das ist aber auch verlinkt über mein Instagram. Auf Facebook bin ich auch. Allerdings bin ich da mit Claim Your Stars, heißt es da. Bisschen irritierend. Da reposte ich aber nur, ehrlich gesagt, die Insta-Sachen. Insofern, Instagram ist eigentlich das Beste. Ich mache auch oft Lives zur aktuellen Situation oder nochmal mit Spezialtipps und ich mache teilweise auch Kurse, habe in diesem Jahr die ersten Retreats gemacht. Das ist auch super spannend, weil ich eigentlich auch dafür total, gerade weil ich diese ganze Therapieerfahrung habe, ist das also es ist so, das dann wirklich auch ins Leben zu bringen und zu spüren. Also, dass es eben nicht nur intellektuell bleibt als Wissen. Das nützt nämlich nicht so viel. Es soll wirklich reingehen.
Vielen Dank, Uli. Sie kann nicht mehr antworten, da es hier technische Probleme ein bisschen gab. Das hatten wir auch zwischendurch mal, sehr ungewohnt auf diesem Podcast. Aber ich soll ausrichten, dass sie sich sehr gefreut hat, natürlich hier zu sein, und dass sie sich auch auf die nächste Episode dann freut. Und wie gesagt, besucht ihren Instagram-Channel und überlegt mal, ob ihr so ein Reading euch gönnt, denn man kann tatsächlich wahnsinnig viel lernen. Okay, dann verabschiede ich mich auch an dieser Stelle und freue mich schon auf unseren nächsten Termin. Und ja, dann tschüss allerseits.
Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir. Und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.